In der heutigen Folge wollen wir uns mal dem Thema datenbasierte Entscheidungen treffen, widmen und wollen so ein bisschen beleuchten, welche Auswirkungen hat denn das Thema datenbasierte Entscheidungen auf Mitarbeiterführung oder Führung im Allgemeinen.
Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
Ja, Chris, herzlich willkommen. Endlich mal wieder eine Folge mit uns beiden, könnte man sagen.
Ja, hallo Carsten.
Grüß dich. Spannendes Thema, was du vorgeschlagen hast für heute. Datenbasierte Entscheidungen und Auswirkungen auf Mitarbeiterführung, Unternehmensführung. Find ich ein spannendes Thema, weil das ja so ein bisschen die Verknüpfung oder das Spannungsfeld vielleicht auch darstellt zwischen Daten auf der einen Seite und, ich nenne es jetzt mal ganz bloß, Bauchgefühl auf der anderen Seite.
Ja, definitiv, ne? Also Datenanalyse und Dateninterpretation gehören aus meiner Wahrnehmung zum effektiven Leadership einfach dazu bei, weil sie dir auch helfen, Entscheidungen zu treffen. Ja, generell für dein Business. Noch nie habe so viele Daten sammeln können und auch durch Technologie wie KI-Tools auch so schnell auswerten können. Und wir treffen dann letztendlich Business-Entscheidungen anhand von Daten. Und das hat natürlich auch immer Einfluss, wie ich diese Entscheidung treffe und natürlich auch Einfluss darauf, wie ich als Leader agiere. Und deswegen glaube ich, dass es eine der ganz wichtigen Kompetenzen auch von Digital Leadern ist, eine datenbasierte Entscheidung zu treffen. Was nicht heißt, dass man sich da irgendwie vom menschlichen Entscheidungsgefühl abkoppelt. Ja? Also wir wollen ja keine Maschinen werden, die sagen eins oder null, das nicht. Aber man hat natürlich eine viel bessere Entscheidungsgrundlage.
Ja, auf den Punkt würde ich später auch nochmal zu sprechen kommen, weil dieses Thema Bauchgefühl habe ich ja, oder das Wort Bauchgefühl habe ich gerade ja ganz bewusst verwendet, weil ich habe auch da so ein bisschen drüber nachgedacht in der Vorbereitung. Aber vielleicht vorne angefangen, lass uns da doch mal ganz kurz drüber sprechen. Was genau verstehst du denn unter datenbasierten Entscheidungen, wenn du das so ein bisschen genauer eingrenzen würdest?
Was versteht darunter? Es ist ganz einfach, dass du deine Entscheidungsgrundlage oder für deine Entscheidungsgrundlage einfach Daten heranziehst, die du A natürlich erhebst, analysierst, interpretierst, und dann zu sagen, das ist die logisch beste Entscheidung. Ja, natürlich auch abwägst, welchen Konsequenzen bringt das mit sich. Der erste Schritt zur datenbasierten Entscheidung ist natürlich die Analyse der erhobenen Daten. Dazu gehört es auch, dass sie vernünftig strukturiert und vielleicht auch visualisiert werden.
Ah, okay, ja,
Ja,
spannender
um
Punkt.
tatsächlich Dinge sichtbar zu machen. Und wir haben da mittlerweile jede Menge KI-Tools und andere technischen Tools, Hilfsmittel, die uns ja in relativ kurzer Zeit eine entsprechende Analyse liefern. Und so klassische Beispiele sind dann natürlich eine Marktanalyse. Welche Produkte und Dienstleistungen funktionieren, wann, wie, wo? Ja, was macht eigentlich der User mit unseren Produkten? Wie verhält sich der Kunde? Ja, das eröffnet uns natürlich Optimierungspotenziale, die wir vielleicht so gar nicht gesehen hätten, die vielleicht auch in der Kundenbefragung sich nicht ergibt. Also dass man früher umständlich mit Kundenerfragung gemacht hat, können wir diese Daten, das Verhalten messen, ohne dass der Kunde weiß, dass er jetzt befragt wird, kriegen wir eine völlig ungefilterte Antwort sozusagen. Wir können Prozesse natürlich analysieren, wie effektiv sind unsere Prozesse. Und das hat natürlich auch wiederum Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Ja, wie effektiv sind die Mitarbeiter in den Prozessen? Wo werden sie vielleicht eher von den Prozessen blockiert? Und wo blockieren sie die Prozesse? Wie kann man da natürlich auch die Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter evaluieren? Wie kann man sie fördern? Wo gibt es Entwicklungsbedarf? Ja, wo erkenne ich besonders Talente, die ich fördern kann? Ja, genauso wie ich auch natürlich in Anführungsstrichen Schwachstellen besser identifizieren kann, weil am Ende lügen Daten und Fakten nicht. Aber nochmal zu betonen, es geht nicht darum, natürlich irgendwo das Menschliche außen vor zu lassen. Es gibt diese Anekdote, die ich auch schon mal, glaube ich, erzählt habe in einer anderen Folge. dass Amazon in den USA schon seit Jahren KI-Tools nutzt, um Mitarbeiter zu feuern. Die messen ganz einfach die Arbeitsleistung, gemessen an bestimmten Parametern, ja, Auslieferung von Stückeinheiten. Mhm. Ja, wird das nicht erfüllt, ja, fallen die unter einer bestimmten Grenze, wird automatisch die Kündigung ausgesprochen von der KI, da ist überhaupt kein Mensch mehr drin involviert. Ja, es gibt natürlich auch die Arbeitsrechtslage in den USA her, bei uns nicht. Mhm. Aber das soll ja so bei uns auch gar nicht kommen. Das ist ja bei uns nicht angedacht. Mhm. Ja, aber zumindest hat man tatsächlich eine bessere Datengrundlage. Mhm.
Ja, ich glaube, die Frage ist ja auch immer, in welchem Bereich möchtest du datengestützte Entscheidungen einsetzen? Inwieweit passt das zu den Unternehmenswerten? Inwieweit passt das dann auch zu den eigenen Werten? Also das ist ja so ein bisschen auf das Beispiel bezogen, was du gerade genannt hast. Aber ich glaube auch, also das Thema Nutzen von Daten wird einfacher. Ein spannender Punkt oder ein entscheidender Punkt an der Stelle ist aus meiner Sicht, dass im Prinzip dann die Führungskraft, über die wir gerade reden, egal auf welchem Level jetzt gerade, damit umgehen können muss. Also sprich, Daten erheben ist das eine, Daten auswerten lassen ist das andere, aber dann kommt ja genau diese, ich nenne es jetzt mal Transferleistung. Ich muss diese Daten richtig, also für mich richtig interpretieren, damit ich dann eben auch sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, wo es dann auch viel darum geht, wie befähige ich denn mich als Führungskraft dann, dass ich das kann? Also das fällt mir ja nicht einfach so in den Schoß, sondern irgendwie muss ich mich da ja aufschlauen. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht ein paar Ansatzpunkte? Wie würdest du da jetzt vorgehen, wenn du sagst, ich habe da halt hier ein paar Führungskräfte, die sollen das lernen und die sind jetzt auch komplett unterschiedlich vom Alter und von der, ich nenne es mal, Affinität zum Computer.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die Erkenntnis, dass dir Fakten und objektive Daten zur Verfügung stehen, um deine Entscheidung einfach auch zu untermauern. Mhm. Das bietet dir natürlich eine ganz andere Kommunikationsbasis, auch gegenüber denjenigen, denen du die Entscheidung gegenüber kommunizieren musst. Ja, sowohl zum Beispiel dein Team, deinen Mitarbeitern, aber auch zum Beispiel der Management-Level über dir. Wenn du sagst, das ist die Vorgehensweise, die du vorschlägst, und zwar aus den und den Gründen. Das heißt, wir nehmen da schon eine ganze Menge Bauchgefühl eigentlich raus, ja, weil wir hingehen und sagen, Zahlen, Daten, Fakten lügen in der Regel nicht. Ja, wenn sie sauber, kommen wir zum Anfang zurück, sauber analysiert, sauber strukturiert sind. Und das fängt, glaube ich, an für Führungskräfte jegwilligen Alters oder egal aus welchem Bereich, diese Erkenntnis, sich auch sagen, okay, ich weiß, wie die Daten erhoben sind, ich weiß, wie sie strukturiert sind, ich weiß, wie sie zustande gekommen sind, ich weiß auch, die Fehlertoleranz einzuschätzen. Und es spricht einfach vieles dafür, dass sie jetzt die Entscheidung in diese Richtung treffen. Also kann das Werk Produkteinführung sein, das kann aber auch Effizienz sein in einem Prozess. Das kann sein, dass wir uns bestimmte Märkte kümmern. Das kann aber auch sein, dass wir bestimmte Kunden loslassen. Mhm. Ja, was man früher umständlich über irgendwelche ABC-Analysen irgendwie in Excel-Tabellen errechnet hat, kriegst du heute blitzschnell auf den Teller serviert. Ja, der Kunde ist nett, aber mit dem verlierst du Geld.
Mhm. Ja.
Ja. Und da kann man das natürlich auch stark nutzen für sich, aber da muss man sich selber auch eingestehen, okay, ich höre jetzt auf die Daten. Mhm. Das ist der erste große Schritt, dass es für mich keine Alibi-Funktion ist, keine Ausrede, die ich vorschiebe, sondern ich muss natürlich ganz klipp und klar dann auch zu den Daten stehen und sagen, aufgrund dieser Daten treffen wir jetzt diese Entscheidung. Mhm. Und das muss man sicherlich lernen, weil das nicht immer populäre Entscheidungen sein werden.
Mhm. Ja, und vielleicht zusammengefasst, es ist ja so ein bisschen dieses Wort Mindset, was dahinter steckt irgendwo, aber vielleicht auch das Thema, ich erkenne einen Nutzen darin, Daten zu verwenden für die Entscheidungen, die ich treffen muss. Das steckt ja auch damit drin. Also wenn ich keinen Nutzen darin sehen würde, dann beschäftige ich mich mit dem Thema ja auch gar nicht. Genau, also das wäre so der erste Schritt. Aber spannend wird es ja dann, ich habe jetzt gar keine Ahnung davon, wie gehe ich da vor, was gibt es da Was gibt es da für Programme, für Möglichkeiten? Ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Hürde, die man dann nehmen muss, weil ich werde ja dann sozusagen auch wieder zum Schüler und lerne erstmal, wie kann ich das denn eigentlich von der Infrastruktur oder von den Werkzeugen, Werkzeuge ist vielleicht das richtige Wort. Welche Werkzeuge kann ich da verwenden? Wie verwende ich die? Das ist, glaube ich, dann auch so der nächste spannende Schritt, wo ich diese Hürde nehmen muss.
Du hast ja heute im Grunde unendlich viele Tools. Also wenn du einmal durch den LinkedIn-Feed scrollst, kriegst du da 87.000 Tools vorgeschlagen. Und die liefern dir heute auch eine ganze Menge. Du hast genügend Business Intelligence Tools, die dir die Daten erheben, die zusammenfassen, die sie dir zur Verfügung stellen. Um diese Hürde zu nehmen, muss man sich damit aber beschäftigen und nicht sagen, okay, die Daten sind auf einmal da, dann ist das so. Und nur weil ein schlaues, KI-gestütztes Tool, die Daten liefert, heißt das nicht, dass du dich davon freimachen kannst, zu wissen, wie die Daten entstehen. Mhm. Also wenn du tatsächlich darauf Entscheidung treffen möchtest, dann musst du nicht im Einzelnen alles nachrechnen oder kontrollieren, sondern du musst aber wissen, wo kommen die Daten her, was passiert mit den Daten, ja, und wie werden sie dir präsentiert und welche Einflussfaktoren haben da einfach eine Rolle gespielt oder welche Faktoren könnten die Daten zum Beispiel verfälschen.
Ja, ja, also wobei ich schon sagen würde, du musst schon in einer gewissen Art und Weise diese Daten ja dann auch validieren. Also nicht alle einzeln nachrechnen, so wie du gesagt hast, aber ich glaube, das Stichwort Datenvalidierung, das wäre auch nochmal ganz, ganz wichtig, damit du eben auch weißt, worauf du dich dann stützt. Und denn du hast es gerade auch schon angesprochen, das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch dieses Hinterfragen, was könnte da fehlerhaft sein, weil wenn du da irgendeine Programmlogik nutzt, die dir Daten aufbereitet, kann da natürlich auch schnell was Falsches rauskommen. Und wenn du dann, also je nachdem, was für eine Entscheidung du treffen möchtest, kannst du natürlich da auch eine sehr weitreichende Entscheidung falsch treffen.
Absolut. Du musst dich tatsächlich mit dem Datensatz so weit auseinandersetzen, dass du weißt, wo kommen die Daten her, was hat da Einfluss drauf. Ja, und natürlich, gerade wenn es irgendwo unerwartete Abweichungen gibt in die eine oder andere Richtung, auch zu hinterfragen, wie ist das zum Beispiel entstanden? Ja, woher kommt denn jetzt diese Abweichung? Das hast du aber früher auch mit klassischen Umfragen gehabt. Wenn du dein Publikum, das befragt hast, deine Basis falsch ausgewählt hast, dann hast du verfälschte Daten bekommen. Also das ist wahnsinnig wichtig. Bevor du dich auf die Daten verlässt, musst du diesen Prozess durchgehen. Wo kommen die Daten her? Was passiert da? Wie werden die aufbereitet? Ja, was könnten mögliche Fehlerquellen sein? Und es befreit dich natürlich nicht davon, trotzdem über den Tellerrand zu blicken, weil Daten kommen erstmal aus der Vergangenheit. Natürlich hast du heute wahnsinnig gute Tools, die dir eine gute Prognose stellen. Aber da gibt es halt immer Faktoren, die die Zukunft verfälschen können. Mhm. Ja? Sei es andere politische Rahmenbedingungen, andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Kaufkraftverlust oder Kaufkraftstärkung. Mhm. All diese Dinge haben ja Einfluss. Das heißt, Daten müssen immer auch dagegen validiert werden. Mhm. Was gibt es gerade an Trends? Und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Daten sich sofort schreiben lassen? Ja, wie gut ist Prognose oder wie nicht? Wir sehen ja immer, jedes Jahr scheitern die Wirtschaftsweisen an der Wirtschaftsprognose. Also es gab die letzten 10 Jahre nicht einmal, dass es gestimmt hat. Das heißt nicht, dass sie schlecht prognostizieren. Die tun schon ihr Bestes. Aber es das heißt, dass einfach so viel draußen in der Welt passiert, die einfach einen Einfluss haben. Ich sag mal, Everlong bleibt wieder mal im Suezkanal stecken. Da passiert erstmal logistisch gar nichts mehr und dann nutzen die einfach deine Daten gar nichts. Ja. Daten haben auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Pandemie bei weniger als 1% liegt. Ja, trotzdem ist es passiert.
Ja, weil das Spannende an diesem Thema Risikomanagement, da wird ja mit solchen Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, ist ja, dass sobald man eine Wahrscheinlichkeit ausweist, kann man ja im Prinzip auch sagen, irgendwann wird es mal eintreten. Ja. Ich glaube, das schieben wir halt auch ganz gerne vor uns her und sagen dann, ja gut, 0,1%, da passiert schon nichts. Aber letztlich in einem längerfristigen Zeitintervall treten dann vielleicht auch Risiken mit einem kleinen Prozentsatz irgendwann mal ein. Ich finde aber den Punkt, da würde ich nochmal ganz gerne drauf zurückkommen, ganz interessant, weil ich glaube, dass genau an dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass eben die Datengenauigkeit speziell in die Zukunft gerichtet auch immer in Abhängigkeit der verfügbaren oder vielleicht auch eingegebenen Rahmenparameter betrachtet wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um nochmal diesen Aspekt Erfahrung und auch diesen Aspekt Bauchgefühl mit reinzubringen. Weil am Ende ist es ja auch so, du hast als Führungskraft gewisse Erfahrungswerte und die äußern sich dann ja meistens in irgendeinem komischen Bauchgefühl, dass sich das irgendwie nicht rund anfühlt, sage ich mal. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator, um dann auch zu sagen, okay, ich mache vielleicht nochmal den Schritt zurück und treffe dann nicht einfach die Entscheidung, weil wird schon stimmen, sondern ich gehe nochmal einen Schritt zurück und gucke dann vielleicht nochmal, warum fühlt sich mein Bauchgefühl jetzt nicht ganz rund an. Also so ein bisschen die Kombination, die du eben eingangs ja auch schon angesprochen hast, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Genau. Ich hätte noch einen anderen Aspekt vielleicht. Welche Unterschiede gibt es denn da eigentlich zwischen Produktion und Administration?
Ja, du hast den großen Unterschied, den ich sehe, du hast einfach natürlich in der Produktion in der Regel schon standardisierte Prozesse. Du hast ganz klar definierte Messgrößen. Du kannst alles ziemlich genau feststellen und messen, sei es der zeitliche Durchlauf durch eine Produktionsstrecke. Und du kennst auch die Kapazitäten, die zum Beispiel eine Maschine hat. Und da kannst du einfach nicht hochskalieren ins Unendliche, sondern weißt, das ist nicht machbar. In den administrativen Bereich haben wir dagegen doch sehr viele nicht so klar sichtbare oder nicht so klar messbare Ergebnisse oder Datenlage. Und diese Dinge machen wir jetzt einfach sichtbar, weil wir jetzt angefangen haben, Verhalten messen zu können. Sprich, welche Knöpfe drückt denn der Hausbesitzer an seiner Heizung? Ja. Dann merken wir auf einmal die und die nutzt er gar nicht. Also gerade das Stichwort IoT, also Internet of Things, dass es da ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt. Und dann sind wir natürlich in der Produktion voraus gewesen, weil wir die Daten auch alle quasi in-house haben. Und in der Administration holen wir uns viele Daten außerhäuslich. Und das gleicht sich jetzt aus, weil wir natürlich auch technologisch bedingt, weil viele Abläufe eben digitalisiert sind. Und digital kann ich natürlich alles messen. Ja, wenn ich zum Beispiel messe, wie ist die Aktivität eines Mitarbeiters an seinem Rechner, dann weiß ich, wie aktiv hat er gearbeitet, als wenn ich das nicht messen kann und mich darauf verlassen muss, was er sagt. Da ich sage, von 10 bis 12 am Rechner gesessen, dann habe ich Pause gemacht, dann war ich von 14 bis 18 Uhr da. Dann war da eine höhere Unwahrscheinlichkeit drin, als wenn ich das tatsächlich tracke. Ja? Ob ich das jetzt nicht speziell Fall immer machen würde wollen oder nicht, das sei mal dahingestellt, auf die rechtlichen Rahmen. Aber es ist ein klares Beispiel, wie ich natürlich auf einmal Dinge in der Administration auf einmal messen kann, die ich vorher nicht messen konnte.
Ja, fassen wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt mal relativ breit.
Was heute noch hinzukommt, du hast in der Produktion auch immer hart messbare Fehlerquoten.
Ja, in der Regel. Ja,
du weißt, das Teil entspricht nicht der Norm. Ja, du kannst es abstellen. Im administrativen Bereich hast du viel Doing. Menschliche Fehler, die du nicht messen kannst. Ja, aber es ist ja auch gut so. Ja, also oder nicht offensichtlich messen kannst. Weiß nicht ganz genau, wer im Team hat jetzt wann, wie, wo, welchen Fehler gemacht, mit welcher Auswirkung. Das heißt, im administrativen Bereich sind die Fehler nicht so hart messbar. Ja, auch das ist natürlich jetzt ein Stück besser geworden.
Ja, ich glaube, das spannt ganz schön den Bogen zu der Zusammenfassung, weil genau da kommt ja dann der eine Aspekt, den wir besprochen haben oder thematisiert haben, mit rein. Erfahrung, Bauchgefühl wird weiterhin irgendwo wichtig sein und eine Rolle spielen. Ich muss wissen, wo kommen die Daten her, haben wir angesprochen. Wir haben angesprochen dieses Thema Datenvalidierung, Einflussfaktoren. Das war, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch die Vielfalt der Möglichkeiten, Daten zu erheben, ist auch nochmal ganz spannend. Und mit Sicherheit, wenn jetzt der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin sagt, Mensch, da will ich jetzt mal einsteigen, dann ist das kein einfacher Punkt, da dann das richtige Werkzeug auszuwählen, um die Daten zu messen. Das ist mit Sicherheit auch nochmal ein ganz spannender Punkt, ja. Ja, da haben wir noch ein paar schöne Impulse mitgegeben. Ich hoffe, ihr könnt da auch ein bisschen was mitnehmen für euch. Vielleicht auch nochmal nachdenken. Verlasse ich mich vielleicht auch zu sehr auf Daten und sollte das nochmal hinterfragen? Ist ja auch eine ganz spannende Sichtweise. Und genau, dann freuen wir uns natürlich auf euer Feedback und auf die nächste Folge.
Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.